Micro Europa.
Sounds
moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Heute mit dem Hörfunkfeature Nachhaltigkeit und Digitalisierung von Felicitas Mackert. Entstanden ist das Stück im Rahmen ihrer Masterarbeit am Institut für Medienwissenschaft an der Uni Tübingen. Bevor wir unser Feature starten, noch etwas Musik aus der analogen Zeit. Wandering Star mit Lee Marvin aus dem Film Westwärts zieht der Wind von 1969.
Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. I was born under a wandering star. I was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star.
What can make you prisoner and the plains can make you dry? Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you know where I will be. I was born under a wandering star. Thank you.
Marvin mit Wandering Star hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Die Single war im März 1970 drei Wochen lang die Nummer 1 der englischen Hitparade. Von der analogen Vergangenheit jetzt in die digitale Gegenwart. Schnell ein Rezept auf dem Smartphone nachschauen, eine Playlist auf Instagram generieren oder mit dem Navi die nächste Stadt finden. Die Digitalisierung bestimmt unseren Alltag. Politikerinnen und Politiker überschlagen sich mit Vorschlägen, wie wir die Digitalisierung noch schneller und effizienter nutzen können. Unter dem Motto Digital First, Bedenken Second spricht kaum jemand über die ökologischen und die sozialen Folgen der neuen Technologien. Unsere Autorin Felicitas Mackert geht in den nächsten 45 Minuten der zentralen Frage auf den Grund. Wie grün sind die Nullen und Einsen eigentlich? Ihr hört nun ein Feature über Nachhaltigkeit und Digitalisierung von Felicitas Mackert.
Seit Monaten gehen Kinder und Jugendliche auf die Straße, um für den Klimaschutz zu kämpfen. Und seit Jahren wird das Zeitalter der Digitalisierung beschworen. Niemand wird mehr eintönige Arbeiten erledigen müssen, sondern wird sich stattdessen kreativen Aufgaben widmen können. Alle werden ihren Job verlieren und Maschinen unser Leben kontrollieren. Zwischen Dystopie und Utopie über Auswirkungen der digitalen Revolution scheint es jedoch einen blinden Fleck zu geben. Die ökologische Seite der Bits und Bytes. In seinem Bericht »Unsere gemeinsame digitale Zukunft« aus diesem Jahr stellt der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen der Bundesregierung fest,
Digitalisierungsprozesse wirken bislang als Brandbeschleuniger nicht nachhaltiger Trends.
Und
es gibt eine eklatante Forschungslücke hinsichtlich der Chancen und Risiken der Digitalisierung.
Der Beirat hält fest,
dass dem gestaltenden Staat im digitalen Zeitalter eine zumindest doppelte Großaufgabe zukommt. Nämlich einerseits die enormen Potenziale der neuartigen Informations- und Kommunikationstechnologien zum Zwecke der Nachhaltigkeitstransformation zu erschließen und andererseits möglichen, ja wahrscheinlichen Auswüchsen des Innovationsschubs vorzubeugen.
Wie kann die Digitalisierung also gestaltet werden, um dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen zuträglich zu sein? Und welche Entwicklungen stehen diesen Zielen bislang eher entgegen?
Ich erwarte von den Verbrauchern, dass sie ihre Stimme erheben. Es sind viele junge Menschen hier. Wenn sie gemeinsam nach dem Verlassen dieses Saals mit Hilfe der sozialen Medien eine Bewegung ins Leben rufen und diese Bewegung all jene Unternehmen adressiert, die diese Rohstoffe verwenden, dann wird sich etwas ändern. Die Unternehmen wissen, dass sie sonst ihre Kundschaft verlieren.
Im Juni war Friedensnobelpreisträger Dr. Dennis Mukwege zu Gast in Tübingen. Der Arzt und Leiter des Panzi-Hospitals in Bukavu im Ostkongo sprach über die Gewalt gegen Frauen in dem rohstoffreichen Land und unsere Verantwortung als Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland. Im Kongo erfolgt der Rohstoffabbau zum Teil in illegalen und unregulierten Minen. Lebensgefährliche Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit sind dort alltäglich. Das zeigen Recherchen zahlreicher Nichtregierungsorganisationen. Außerdem stellt der illegale Abbau eine Finanzierungsquelle für bewaffnete Gruppen in dem seit Jahren andauernden Bürgerkrieg dar. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Rohstoffe vielerorts unter sozial und ökologisch unhaltbaren Zuständen gewonnen werden. Im Kongo sind das zum Beispiel Wolfram, Tantal, Zinn und Gold, die in geringen Mengen in elektronischen Geräten aller Art vorkommen. Auch Kobalt, welches in der Elektrode von Lithium-Ionen-Batterien steckt, stammt zu 60% aus dem Kongo. Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung hat in einer Studie die Entwicklung der Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen für Zukunftstechnologien untersucht. Das Ergebnis? Im Vergleich zu 2013 verdoppelt sich bis 2035 die Weltproduktion bestimmter Metalle. Besonders steil steigt der Lithiumbedarf. Nicht nur im Kongo bringt der Rohstoffreichtum Schattenseiten mit sich. In vielen Ländern des globalen Südens leiden Mensch und Umwelt unter Abbaubedingungen. Indonesien ist eines der wichtigsten Abbauländer für Zinn. Das meiste Zinn wird zu Lötzinn verarbeitet, der einzelne Bauteile in Elektrogeräten zusammenhält. Etwa 1 Gramm befindet sich beispielsweise durchschnittlich in einem Smartphone. Auf den Inseln Bangka und Belitung vor Sumatra hat der Abbau an Land Regenwälder in eine Kraterlandschaft verwandelt. Der Abbau auf dem Meeresboden vertreibt einheimische Fische und zerstört Korallenriffe. Auch Kinder arbeiten oft auf den Minen. Immer wieder sterben Menschen in den instabilen Gruben, weil sie verschüttet werden. Sebastian Jekutsch ist Software-Tester und Mitbegründer des Vereins Verlötet, der sich für soziale Nachhaltigkeit in der globalisierten Elektronikindustrie stark macht.
Wir können es halt viel fairer machen. Wir haben Einfluss drauf. Das muss nicht so sein, aber es wird halt immer beim Billigsten gekauft. Und wer das Billigste kauft, kriegt auch das Unfairste.
Das erste namensgebende Projekt von Verlötet war die Bereitstellung einer fairen Charge Zins, gemeinsam mit einem großen deutschen Zinnanbieter. Dabei handelt es sich um Recyclingmaterial, was es ausbeutungsfrei und ökologisch macht. 2010 wurde in den USA als Reaktion auf die Finanzkrise der Dodd-Frank Act verabschiedet. Das Gesetz dient eigentlich der Stabilisierung des Finanzmarktes. Ein Absatz erlegt Unternehmen, die sogenannte Konfliktmineralien verwenden, Dokumentations- und Publizitätsverpflichtungen über Herkunft der Rohstoffe auf. Als Konfliktmineralien legt das Gesetz Gold, Wolfram, Zinn und Coltan fest. Dadurch soll die Finanzierung des bewaffneten Konfliktes durch den Rohstoffhandel in der Demokratischen Republik Kongo und ihren Nachbarländern verhindert werden. Der Rohstoffabbau stellt allerdings eine wichtige Lebensgrundlage für viele Kongolesinnen und Kongolesen dar.
Die Menschen sind froh, dass sie dort Rohstoff abbauen können und nicht mehr von der Landwirtschaft abhängig sind, was viel, viel kritischer ist. Ne? Wenn einmal die Ernte ausfällt oder die Tiere nichts mehr zum Essen haben, ist die Not groß, während Rohstoffabbau ein stetiges Einkommen bietet.
Der Bund der deutschen Industrie kritisiert das Gesetz und beklagt, dass die Dokumentationspflicht die Lebenssituation in den Abbauländern verschlechtere und die Industrie belaste. Stattdessen empfiehlt der BDI, den verantwortungsvollen Rohstoffabbau in den Herkunftsländern zu unterstützen und in einem nächsten Schritt das Angebot an zertifizierten Rohstoffen zu erhöhen. Der Dodd-Frank Act hat dennoch ein Umdenken mit ins Rollen gebracht, sagt Sebastian Jekutsch.
Aber die Ursache für die Bewegung der Industrie ist zweierlei. Das eine ist Gesetzgebung. Ohne Dodd-Frank wäre vieles gewiss nicht geschehen. Und das zweite ist die Skandalisierung durch die NGOs, also durch die Zivilgesellschaft, die investigative Recherche macht.
Jekutsch nennt als Pionierprojekte für faire Elektronik die Computermaus von Naga IT und das niederländische Fairphone. Doch auch die konventionellen Hersteller machen Fortschritte.
Apple zum Beispiel war vor 10 Jahren noch ganz anders aufgestellt, als sie jetzt sind.
Amnesty International hat vor wenigen Jahren einen Bericht über gefährliche Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit bei dem Abbau von Kobalt veröffentlicht. Die Menschenrechtsorganisation prangert an, dass große Automobil- und Elektronikfirmen nicht offenlegen, woher sie das Metall beziehen. 2017 hat Apple schließlich als erstes Unternehmen freiwillig auch Kobalt in die Lieferkettenverantwortung aufgenommen, obwohl der Dodd-Frank Act nicht dazu verpflichtet. Inzwischen ist auch Samsung nachgezogen und weitere Unternehmen wie beispielsweise BMW versuchen, ihre Kobalt-Lieferkette zu analysieren und zu verbessern. Amnesty sieht weiterhin bei allen Unternehmen Verbesserungspotenzial. Der Menschenrechtsorganisation zufolge reicht selbst eine Offenlegung der Bezugsquelle nicht aus, um zu garantieren, dass ein Unternehmen ausschließlich ausbeutungsfreies Kobalt verwendet. Auch wenn Apple mehr unternimmt als so manch anderes Unternehmen, die NGO China Labor Watch deckt weiterhin regelmäßig inhumane Arbeitsbedingungen auf. Auch in Produktionsstätten, in denen für den Tech-Gigant produziert wird. Jüngst wurde bekannt, dass bei Foxconn, einem Zulieferer von Amazon und Apple, Schülerinnen und Schüler eingestellt und gezwungen wurden, Überstunden zu leisten. Die EU plant seit einigen Jahren ebenfalls eine Sorgfaltspflicht bei der Rohstoffbeschaffung. Zum 1. Januar 2021 soll die Richtlinie in Kraft treten. Das Gesetz nimmt nicht mehr nur die Markenhersteller in die Pflicht, sondern vor allem die Erstimporteure der Rohstoffe. Im Unterschied zum Dodd-Frank Act ist sie nicht lokal auf den Kongo und die angrenzenden Länder beschränkt. Sie bezieht sich aber auch nur auf die genannten 4 Mineralien.
Also da ist auch eine deutliche Schwäche des Ganzen. Es ist also so, ein Schritt vorwärts, ein Schritt rückwärts.
Trotz solcher Mankos hält Jekutsch internationale Verpflichtungen und Gesetze für den richtigen Weg, um Ausbeutung und Kinderarbeit zu beseitigen, und sagt über die Unternehmen,
dass sie nahezu drum betteln, dass es Gesetze gibt, weil diese freiwillige Nummer tut immer ein bisschen weh. Man macht da nicht viel Geschäft mit. Die Konkurrenz spart es sich und spart damit Geld. Ich glaube, viele wünschen sich Gesetze, sodass alle ein gleichartiges Niveau haben.
Das Unternehmen Shift im hessischen Falkenberg verwendet Zinn von Verlötet. Das Familienunternehmen der Brüder Samuel und Carsten Waldeck sowie ihrem Vater Rolf Waldeck produziert das erste weitgehend faire deutsche Smartphone. Samuel Waldeck erklärt den Firmennamen, zu Deutsch Verschiebung, der zugleich die Philosophie der Unternehmer ist.
Es bezieht sich eigentlich nicht nur auf die Elektrobranche, sondern eigentlich wollen wir gerne ein Umdenken eigentlich komplett bei dem Führen des Unternehmens. Da wollen wir beginnen.
Zu diesem Umdenken gehört, dass die Unternehmer sich keine Gewinne auszahlen. Alle Einnahmen fließen in das Unternehmen und in soziale oder nachhaltige Projekte. Dadurch unterstützt Shift auch NGOs, die sich für humane Arbeitsbedingungen im Kongo einsetzen. Das Shift-Phone soll mit möglichst fair gehandelten Rohstoffen, möglichst fair produziert und möglichst langlebig gebaut sein. Das funktioniert durch seinen modularen Aufbau.
Es sind insgesamt 13 Module, die das Smartphone enthält. Die sind sehr stark reduziert auf ihre eigentlichen Komponenten auch. Es ist nicht so, dass jedes Modul nochmal einzeln in Kunststoff oder in irgendwie einem Gehäuse verpackt ist, sondern es ist tatsächlich, das Kameramodul ist das nackte Kameramodul. Aber es lässt sich sehr einfach tauschen.
Shift bietet seinen Kunden ein Upgrade-Programm an. Wer ein aktuelleres Shift-Phone möchte, kann sein altes Gerät gegen ein neues eintauschen.
Weil das ist immer besser als Recycling, wenn man Sachen einfach so lange benutzt, wie es irgendwie geht. Und wenn das bei einem Kunden nicht möglich ist, weil er eben was Neues braucht oder weil er vielleicht ein kleineres Gerät braucht oder ein anderes Gerät, dann kümmern wir uns darum, dass das Gerät eben möglichst lang im Umlauf bleibt.
Ein Gerätepfand von 22 Euro wird auch dann zurückerstattet, wenn das Gerät kaputt ist, um in diesem Fall zu recyceln, was geht. Um eine faire Produktion zu garantieren, haben die Waldecks eine eigene Produktionsstätte in Hangzhou im Südosten Chinas gegründet. Die Millionenmetropole, sagt Waldeck, ist eine geeignete und innovative Stadt.
Und hat auch einen sehr hohen Lebensstandard, hohes Mindestgehalt. Und wir haben gesagt, deshalb wollen wir gerne dort sein. Da hat man nicht diese Problematik der Wanderarbeiter wie in Shenzhen, dass Leute losgelöst von ihrer Familie irgendwie in großen Smartphone-Produktionen oder Technikproduktionen arbeiten und dann eben keine sozialen Bindungen mehr haben und dadurch irgendwie auch suizidgefährdet werden, sondern die Leute, die eben in Hangzhou arbeiten, die kommen oft auch aus Hangzhou. Und wir haben gesagt, wir wollen gerne Arbeitsplätze schaffen, wo wir selber gerne arbeiten. Deshalb ist das Büro, was wir in Hangzhou haben, das ist ja auch gleichzeitig unsere Fertigung, das sieht aber unserem Büro total ähnlich. Die Möbel sind genauso.
Zu einem fairen Produkt gehört allerdings mehr als eine faire Endfertigung. In ihrem Wirkungsbericht schildern die Waldecks transparent, wo noch Luft nach oben ist.
Da sind wir dran. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Aber wir merken auch, das ist sehr, sehr zäh und sehr frustrierend. Also das, was wir quasi bewirken können im Bereich faire Endfertigung und das Mehr an Nachhaltigkeit durch den modularen Ansatz, dadurch, dass wir unser Pfandsystem haben, dadurch, dass wir das Upgrade-System haben, merken wir, das steht noch nicht in so einem richtigen Verhältnis.
Shift produziert nicht jedes einzelne Bauteil selbst. Eine Kooperation mit der Universität Göttingen ermöglicht es dem Unternehmen, seine Lieferkette von hinten aufzuzäumen. An der Uni ist es möglich, eine Hauptplatine zerstörungsfrei analysieren zu lassen.
Wir haben dann gesagt, wir lassen uns doch versuchen, quasi so ein Reverse Engineering zu machen, unsere Geräte genau zu analysieren und zu gucken, was für Rohstoffe stecken drin. Und dann gezielt da zu gucken, die Rohstoffe, die wir am meisten verwenden, wie können wir die denn fair beziehen, beziehungsweise den fairen Handel auch fördern in diesem Gebiet.
Am Beispiel Gold zeigt sich, wie kompliziert es sein kann, die Fairness jedes einzelnen Bestandteils eines Smartphones zu gewährleisten. Die Halbleiter etwa stammen aus China, wo die Firmen wiederum Gold zentral einkaufen. Somit ist es kaum möglich, die Herkunft des Edelmetalls auszuwählen. Den Dodd-Frank Act und die geplante EU-Richtlinie sieht Waldeck trotz solcher Herausforderungen kritisch.
Weil es bringt ja nichts, wenn man nicht genau hinguckt und dann irgendwie den Unternehmen schadet, in einem Land, die es aber irgendwie gut meinen.
Der Ansatz von Shift, persönlicher Kontakt mit den Zulieferern.
Wir wollen eben direkt dort einkaufen, wo wir die Menschen kennen, die dahinter stehen, hinter der Rohstoffgewinnung, und wollen versuchen, das Ganze in unsere Smartphone-Lieferkette reinzubringen.
Shift verfolgt viele Ansätze für mehr Nachhaltigkeit und Fairness. Dennoch handelt es sich um ein kleines Unternehmen mit geringer Marktmacht. In einem größeren wirtschaftlichen Zusammenhang hält Waldeck das Stichwort Gemeinwohlökonomie für interessant. Gut leben in einer Welt, in der die Wirtschaft im Einklang mit ethischen Werten ist. So lautet die Vision der Bewegung. Der Kern einer Gemeinwohlökonomie ist die Gemeinwohlbilanz, der eine externe Prüfung vorausgeht.
Das, denke ich, ist ein gutes Tool, um Unternehmen auf eine Reise zu schicken Richtung Nachhaltigkeit, weil dort eben innerhalb dieser und im Rahmen dieser Bilanzierung ziemlich genau hingeguckt wird, woher werden Rohstoffe bezogen, beziehungsweise wie transparent sind die Lieferketten. Das wäre was ich mir wünsche, dass so eine Bewegung von ganz vielen Unternehmen irgendwie auch unterstützt wird, die eben das Thema Nachhaltigkeit auf dem Herzen hat, soziale Gerechtigkeit.
Nicht nur die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen für neue und immer aktuellere Geräte steigt an. Der Energiebedarf für Informations- und Kommunikationstechnologien macht derzeit etwa 10% der weltweiten Stromnachfrage aus. Dieser Anteil wird in den nächsten Jahrzehnten mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich ansteigen. Denn auch wenn die Geräte immer energieeffizienter werden, verbrauchen sie immer mehr Energie in der Produktion. Und sie werden immer schneller ausgetauscht. Netflix statt DVD, Spotify statt CD. Der enorme Datenverbrauch von Clouds und bei der Datenübertragung kommt dazu. 2015 entfielen 63% des weltweiten Datenverkehrs auf Videostreaming. Zu diesem Ergebnis kommt die regelmäßig erscheinende Clicking Green Studie von Greenpeace aus dem Jahr 2017. Der Bericht zeigt auch, wenn man die Produktionsprozesse mit berücksichtigt, hat der gesamte Bereich der IT den drittgrößten Stromverbrauch der Welt. Nach den USA und China. Immerhin, Google und Apple nehmen Greenpeace zufolge in diesem Punkt ihre Vorbildfunktion ernst und setzen auf erneuerbare Energien. Die unersättliche Nachfrage nach Strom für die Server wird höchstwahrscheinlich dennoch zu einem Anstieg der Nachfrage nach fossiler Energie führen, so Greenpeace. Je mehr der Energiebedarf steigt, desto wichtiger ist die Energiewende. Zu einem Umstieg auf eine Vollversorgung durch erneuerbare Energien kann eine Digitalisierung des Energiesystems entscheidend beitragen. Da der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint, muss sich die Nachfrage in Zukunft mehr dem Angebot anpassen, statt umgekehrt, wie es bislang der Fall war.
Das bedeutet jetzt, dass sich die Unternehmen und Haushalte zunehmend daran anpassen müssen und eben den Strom dann verwenden müssen, wenn er denn da ist, also eine gewisse Flexibilität in die Nachfrage reinkommen muss. Und da kann Digitalisierung einen positiven Beitrag leisten, weil die ermöglicht, dass Geräte sich automatisch aus- und anschalten.
Steffen Lange arbeitet am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und ist Mitarbeiter im Forschungsprojekt Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation. Die Energiewende wird mit einem zunehmend dezentralen Stromnetz einhergehen. Das heißt, viele kleine Anbieter, die etwa den Strom aus ihrer privaten Photovoltaikanlage in das Stromnetz einspeisen, statt weniger großer Anbieter. Diese Komplexität erfordert die Automatisierung vieler Prozesse.
Deswegen spricht man dann von Smart Grids, die zum einen das koordinieren, diese vielen Anbieter und Nachfrager, und zum anderen, und dann wird es wirklich smart, eben auch die Nachfrager an- und ausschalten, sodass die Nachfrage sich an das Angebot anpasst.
Intelligente Stromnetze, also Smart Grids, kombinieren Erzeugung, Speicherung und Verbrauch. Eine zentrale Steuerung stimmt sie optimal aufeinander ab und gleicht somit Leistungsschwankungen, insbesondere durch fluktuierende erneuerbare Energien, im Netz aus. Die Vernetzung erfolgt dabei durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie dezentral organisierter Energiemanagementsysteme zur Koordination der einzelnen Komponenten. Das bedeutet, dass in einem Smart Grid nicht nur Energie, sondern auch Daten transportiert werden, sodass Netzbetreiber in kurzen Abständen Informationen zur Energieproduktion und Verbrauch erhalten.
So erklärt das Umweltbundesamt die Smart Grids. Die intelligente Kommunikation mit dem Stromnetz kann in Privathaushalten beispielsweise dafür sorgen, dass die Batterie eines E-Autos automatisch dann lädt, wenn gerade viel Strom zur Verfügung steht. Bei Unterversorgung des Stromnetzes wiederum kann sie entladen werden. Auch Unternehmen können ihre energieintensive Nachfrage dem Angebot anpassen. So können Kühlhäuser bei hohem Stromangebot einige Grad unter die übliche Temperatur gekühlt werden, um bei knappem Angebot eine kurze Zeit auf Strom verzichten zu können. Eine weitere Möglichkeit, überschüssigen Strom zu verwenden, bieten sogenannte Power-to-X-Verfahren. Das X steht für eine beliebige andere Energieform. Überschüssiger Strom kann beispielsweise in Wärme umgewandelt werden. Steffen Lange und Tilman Santarius beschreiben in ihrem Buch »Smarte grüne Welt« das folgende Dilemma.
Für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien ist es dringend erforderlich, dass die Nachfrage in Ländern mit hohen Energieverbräuchen insgesamt sinkt.
Das Energiekonzept der Bundesrepublik geht davon aus, dass das Ziel, bis 2050 vollständig auf erneuerbare Energieträger umzusteigen, in Deutschland nur erreicht werden kann, wenn sich der Primärenergieverbrauch bis dahin gegenüber dem heutigen Stand halbiert.
Gleichzeitig benötigen die Technologien, die das gewährleisten können, selbst Energie. Für das Energiesystem geht es also darum, ein moderates Maß der Digitalisierung zu finden.
Nicht so viele smarte Geräte wie möglich, sondern so wenige wie nötig, lautet der Leitsatz, an dem sich der nachhaltige Umbau des Energiesystems orientieren sollte.
Also ich brauche ganz viele von den Dingen, die im Smart Home jetzt gerade angebracht werden, angefangen von Alexa über den automatischen Fensteröffner bis hin zur automatisch angehenden Kaffeemaschine. Das brauche ich alles nicht für so eine Energiewende.
In Deutschland fielen allein im Jahr 2016 über 18 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an. Der Versand von Waren durch den boomenden Onlinehandel hat seinen Anteil daran. Laut Umweltbundesamt ist die Menge der Papier-, Pappe- und Kartonverpackungen im Distanzhandel zwischen 1996 und 2015 von 120 auf 769 Kilotonnen angestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 540%. Der Verbrauch von Kunststoffverpackungen insgesamt hat sich zwischen 1995 und 2015 fast verdoppelt. Einiges davon, wie zum Beispiel Pappe, kann wiederverwertet werden. Doch auch Recycling kostet Energie und kann nicht endlos wiederholt werden. Digitale Anwendungen bieten zwar Potenzial für ein nachhaltigeres Konsumverhalten, die Realität sieht aber anders aus.
Das hängt eben nicht an der Digitalisierung an sich, sondern es hängt daran, dass sich die Digitalisierung jetzt mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem verschmelzt und eben darin wächst.
Trotz Online-Flohmärkten und Sharing-Plattformen steigt der Konsum massiv an. Der E-Commerce in Deutschland wächst jedes Jahr. Und der stationäre Handel geht nicht entsprechend zurück.
Die Digitalisierung könnte halt auch ganz anders genutzt werden. Wenn nicht Amazon den Online-Verkauf dominieren würde, sondern eine wirklich gute Second-Hand-Plattform, wo sich alle Leute das kaufen würden, was in ihrer Nähe gibt oder bei kleineren Produkten auch weiter weg und sich das zuschicken lassen, dann hätte das großartige ökologische Auswirkungen.
Lange und Santarius sprechen von Instant Gratification, also sofortigen Belohnungen für unser Gehirn. Um unser Bedürfnis nach neuen Waren schneller on demand befriedigen zu können, bemühen sich Online-Händler um immer kürzere Lieferzeiten. Dass aktuell noch einige rechtliche Hürden den Drohnenlieferverkehr verhindern, bezeichnen die Wissenschaftler als ökologischen Segen. Ein Grund für den wachsenden E-Commerce sind nicht zuletzt die Informationen, die von allen Nutzerinnen und Nutzern zum Zweck der passgenauen Werbung gesammelt werden.
Die selbstlernenden Algorithmen, Stichwort Big Data und KI, können immer bessere Werbung schalten, immer effektivere Werbung schalten. Und umso effektiver die Werbung ist, desto konsumanregender ist sie.
Apps und digitale Dienstleistungen kosten oft kein Geld.
Da habe ich eben dieses Bild des Schweinchens, was auch alles umsonst kriegt. Das hat umsonst einen Stall gehabt, ist umsonst versorgt worden, hat umsonst Tierarztbesuche gekriegt und kriegt sogar eine Reise umsonst, also die Hinreise zum Schlachthof. Und genauso ist das, wenn wir im Internet für etwas nicht bezahlen müssen, dann wird unser Verhalten protokolliert, es wird ausgewertet, es wird maschinell kategorisiert und es wird weiterverkauft.
Die Sinologin und Politikwissenschaftlerin Katika Kühnreich forscht an den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung. In ihren Vorträgen klärt sie auch über das Social Credit System in China auf.
Ich habe halt erlebt, dass China oft als absolut abschreckendes Beispiel erlebt wird im Westen und dass man da fast alles für möglich hält, aber dass die eigene Realität da ziemlich ausgeblendet wird. Und stattdessen plädiere ich dafür, dass man die chinesischen Versuche eher als Warnung vor Tendenzen sieht, die international vorhanden sind.
Die Datensammelwut der großen Internetkonzerne betrifft nicht nur Persönlichkeitsrechte.
Sowohl in China als auch im Westen wird ein unglaublicher Energie- und Ressourcenverbrauch durch diese Überwachungstechnologien geliefert und dadurch, dass alles, was wir im Internet tun, gespeichert wird, dezentral auf Servern, die Jahr für Jahr mehr Energie schlucken.
Soziale Medien sammeln besonders viele Daten. Um Menschen an sich zu binden, bedienen diese sich an Elementen aus der Welt des Spielens. Kühnreich spricht von Gamification.
Das sind Sachen, die wir inzwischen bei Social Media erleben. Der Facebook-Daumen, Instagram-Herzchen oder auch bei Payback. Das sind alles gamifizierte Systeme.
Blinkende Lichter, schillernde Farben, Melodien und Töne. Belohnungen wie im Casino. Doch reichen diese spielerischen Konzeptionen aus, um zu erklären, weshalb so viele Menschen aus freien Stücken offenherzig mit ihren Daten umgehen?
Ich bin sehr vorsichtig, eigentlich es freiwillig zu nennen. Ich sage lieber unbewusst, weil wenn man etwas freiwillig tut, dann kennt man meistens die Konsequenz. Und die Leute, die bei Payback oder bei Facebook mitmachen, die kennen die Konsequenzen meistens nicht.
Kühnreich kritisiert, dass die sozialen Medien nicht über diese Wirkmechanismen aufklären müssen und keine klare Warnung über die Nutzung der Daten aussprechen.
Es werden Kategorien daraus gebildet, die uns später noch die Beine brechen können. Es werden die Datensammlungen werden auch mit sehr viel Interesse nicht nur von Staaten, von Geheimdiensten, sondern eben auch von Firmen wie Versicherungen aufgenommen. Und wir können im Moment noch gar nicht abschätzen, was in 10 Jahren für Kategorien aus unserem Verhalten gebildet wird.
Eine harmlose Google-Suche oder ein Facebook-Like, der irgendwann einmal in die falschen Hände gerät? Wer sich einen Sprachassistenten in die Wohnung stellt, kann davon ausgehen, dass andere Personen und vielleicht auch die Behörden mithören. In diesem Jahr wurde erstmals bekannt, dass die Aufzeichnungen von Amazons Sprachassistentin Alexa von Menschen ausgewertet werden, um die Spracherkennungssoftware zu verbessern. In den USA können die Behörden unter bestimmten Voraussetzungen Zugang zu den Ton- und Textdateien erhalten. Das ARD-Magazin Kontraste hat aufgedeckt, dass auch ein Lauschangriff des Bundesnachrichtendienstes und des Verfassungsschutzes auf Sprachassistenten nicht auszuschließen ist. Eine Reform des Bundesnachrichtendienst- und Verfassungsschutzgesetzes sollte den Behörden bereits direkt technische Zugänge zu Geräten wie Echo und Co. ermöglichen, ohne den Umweg über die amerikanischen Behörden gehen zu müssen. Auf eine Anfrage der Fernsehsendung, ob ihnen das bislang unter gewissen Umständen möglich sei, verweigerte der BND die Auskunft und der Verfassungsschutz räumte sein Recht zur Wohnraumüberwachung ein.
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für stabile Tech-Communities?
Welche ökologischen Chancen stecken in digitalen Anwendungen, etwa für Klima- und Ressourcenschutz?
Welche Arten von Digitalisierung stehen diesen Zielen entgegen oder sind gar kontraproduktiv?
Wie kann die digitale Gesellschaft demokratisch und gerecht gestaltet und zugleich darauf ausgerichtet sein, auf friedvolle Weise die Grundlagen unseres Lebens auf diesem Planeten zu bewahren?
Diese und weitere Fragen wurden im November 2018 in Berlin auf Bits und Bäume, einer Konferenz zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, diskutiert. Personen aus 10 Organisationen der Tech- und Ökoszene haben das Programm gestaltet und Forderungen für eine nachhaltige Zukunft formuliert. Diese zielen auf eine sozial-ökologische Gestaltung der Digitalisierung ab, die dem Gemeinwohl dient und den Datenschutz ernst nimmt. Auch Steffen Lange und Katika Kühnreich haben an der Konferenz teilgenommen und mitdiskutiert. Bits und Bäume möchte nun zu einer Bewegung heranwachsen, die sich für diese Forderungen einsetzt und einen Diskurs über Digitalisierung und Nachhaltigkeit fördert. In Tübingen tobt seit wenigen Jahren eine Debatte um das sogenannte Cyber Valley, eine Forschungskooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Beteiligt sind das Land Baden-Württemberg, das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, die Universität Stuttgart und die Universität Tübingen. Partner aus der Wirtschaft sind zum Beispiel Bosch, Daimler und Amazon. Gegen das Forschungsprojekt gibt es Protest. Jackie und Mario sind im Bündnis gegen das Cyber Valley aktiv. Von diesem wurde im vergangenen Jahr ein Hörsaal der Universität besetzt, um einen öffentlichen Dialog anzuregen. Die Mitglieder kritisieren die von ihnen als solche bezeichnete Kommerzialisierung der Wissenschaft. Außerdem gibt es Befürchtungen, dass die Forschungsergebnisse letzten Endes auch militärischen Zwecken dienen könnten. Die ZF Friedrichshafen etwa, die sich auch am Cyber Valley Projekt beteiligt, ist im Rüstungsgeschäft tätig. Leider war es nicht möglich, einen Vertreter aus dem Cyber Valley für ein Interview zu gewinnen. Die Befürworterinnen und Initiatoren des millionenschweren Projektes betonen immer wieder, dass im Cyber Valley keine Militärforschung stattfindet und garantieren die Unabhängigkeit der Forschung.
Wir hatten in der Diskussion immer wieder, dass Leute sagen, Bosch bezahlt meine Professur, aber ich bin unabhängig.
Auf der Homepage des Cyber Valleys findet sich die Information, dass die beteiligten Unternehmen Themenbereiche vorschlagen können, die Entscheidung, welches Forschungsprojekt in Angriff genommen wird, aber bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern liegt. Das Thema globale Erwärmung schafft es nicht zuletzt durch Fridays for Future anhaltend in die öffentliche Wahrnehmung.
Andererseits zeigt sich eine völlige Unfähigkeit der Politik, die Automobilindustrie zu kontrollieren, die da offen und dreist beschissen hat. Und hier zeigt sich ja auch auf Bundesebene, dass man sozusagen keine andere Möglichkeit sieht, als im Grunde der Automobilindustrie weiter hinterherzulaufen und sie zu fördern. Und das Cyber Valley-Projekt ist eben auch eine Förderung der Automobilindustrie.
Die Struktur und die Kooperationen des Cyber Valleys legen keine Orientierung der Forschung am Gemeinwohl nahe, und damit auch nicht an Nachhaltigkeitszielen, so die Gegnerinnen und Gegner.
Ich frage mich, wie man immer auf die Idee kommen könnte, dass das sozusagen eine gemeinwohlorientierte Forschung stattfindet, wenn das Cyber Valley Projekt substanziell daraus besteht, die Industrie und zwar explizit die Automobilindustrie und nachrangig und damit auch die Rüstungsindustrie in die Forschung einzubinden und mit der Universität zu verschmelzen.
Jackie stört sich, wie viele andere, besonders an Amazon als Kooperationspartner.
Dann haben wir auch ein Unternehmen da, was weltweit Waren transportiert und zwar mittlerweile auch mit einer eigenen Flugzeugflotte. Zudem werden ja auch andere Logistikketten da bedient, ob das jetzt mit LKW-Transporte sind oder mit Zügen oder ähnlichen, haben wir auf jeden Fall mit Amazon einen großen Player dabei, der Waren von einer Ecke der Welt zur anderen bringt, was auch einen großen Beitrag zu den Emissionen leistet.
Doch nicht nur der Transport von Waren schadet der Umwelt.
Dann haben wir da auch eine große, völlig absurde Warenvernichtungsmaschine, die die reklamierten Produkte oft einfach zerstört, weil es billiger ist, als sie zurück in die Regale einzuordnen.
Das Bündnis kritisiert auch, wie das Cyber Valley zustande gekommen ist. Studierende etwa hatten kein Mitbestimmungsrecht. Umso mehr wird jetzt Transparenz gefordert.
Wir fordern eine Offenlegung der Strukturen und der Pläne. Also zum Beispiel die genaue Rolle von Amazon.
Über Sinn und Zweck des Cyber Valleys lässt sich streiten. Die Gegnerinnen und Gegner lehnen KI-Forschung nicht pauschal ab. Die Debatte wirft allerdings die Fragen auf, welche intelligenten Technologien braucht unsere Gesellschaft für einen sozial-ökologischen Wandel? Wer profitiert von der Forschung? Und stehen die ökologischen Kosten in einem Verhältnis zu ihrem Nutzen für die Gesellschaft? Nicht nur das Klima erhitzt sich, sondern auch die Gemüter in der Debatte um die globale Erwärmung. Einmal im Monat findet in Tübingen freitags eine Fahrraddemonstration statt. Die Radfahrerinnen und Radfahrer wollen auf ihre Gleichberechtigung gegenüber dem motorisierten Verkehr aufmerksam machen. In einem Punkt sind sich die meisten einig. Für einen ökologischen Wandel braucht es neue Mobilitätskonzepte. Zu einer nachhaltigen Mobilitätswende kann und muss die Digitalisierung entscheidend beitragen, sagt Manuela Schönau, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Öko-Institut mit dem Forschungsschwerpunkt nachhaltige Individualmobilität.
Zum einen sind das neue Sharing-Modelle, die eigentlich nur durch Apps, Digitalisierung funktionieren können. Ich denke da vor allem an die Free-Floating-Angebote, die ja darauf basieren, dass man in dieser App sieht, wo Fahrzeuge verfügbar sind und diese dann flexibel und sofort nutzen kann.
Doch auch für eine Neuerfindung des öffentlichen Personennahverkehrs braucht es Technologien.
Zum anderen ist ein großer Trend, den ÖPNV weiterzudenken im Sinne einer Mobility as a Service, also Mobilität als eine Dienstleistung. Das bedeutet, dass es über den eigentlichen ÖPNV hinausgeht und weitere Mobilitätsdienstleistungen wie Carsharing, Ridesharing etc. mitgedacht werden und das Ganze dann über eine Mobilitätsplattform, eine digitale Plattform im Sinne auch von einer App geschaffen wird.
Der motorisierte Individualverkehr ist eines der Grundübel der Umweltverschmutzung. Doch nur eine Kombination aus verschiedenen Instrumenten kann eine echte Wende einleiten.
Einerseits auf Bundesebene durch Gesetzgebung, auf Landesebene, aber auch in der kommunalen Verwaltung, dass beispielsweise die Stellplatzflächen verteuert werden, generell der Pkw-Besitz verteuert wird. Das kann über Parkraummanagement geschehen, das kann über beispielsweise CO2-Steuer funktionieren, in denen dann insbesondere die größeren, schwereren und auch verbrauchsintensiveren Fahrzeuge stärker besteuert werden.
Energieschonend programmierte, selbstfahrende Fahrzeuge könnten in Zukunft zu einer klimafreundlicheren Mobilität beitragen. Doch das autonome Fahren kann letztendlich auch zu mehr Verkehr führen.
Aus der Begründung heraus, das Autofahren wird flexibler, es wird komfortabler, man muss nicht mehr selbst fahren, das Auto fährt für einen. Man kann auch die Zeit im Auto anders nutzen, was natürlich dazu führen kann, dass der eine oder andere sagt, dann fahre ich doch gleich mit meinem eigenen Auto autonom.
Die von Schönau beschriebenen sogenannten Rebound-Effekte können dazu führen, dass technologische Innovationen trotz verbesserter Nachhaltigkeit letztlich zu einer Zunahme des Konsums und damit in Summe zu einer größeren Umweltbelastung führen.
Deswegen ist es wichtig, dass auch diese autonomen Fahrzeuge geteilt gedacht werden. Und dann kann es natürlich durchaus zu positiven Effekten kommen.
Dadurch würden sie auch weniger Fläche beanspruchen, was in überfüllten deutschen Großstädten ein großer Pluspunkt wäre.
In Deutschland steht ein Auto durchschnittlich 23 Stunden am Tag.
Unumstritten ist, zur Mobilitätswende gehört die Abkehr vom Verbrennungsmotor. Dass ein batteriebetriebenes E-Auto in jedem Fall einen besseren ökologischen Fußabdruck hat als ein Verbrenner, ist jedoch ein Trugschluss. Je größer die Batterie, desto mehr CO2-Emissionen verursacht das Auto, Herstellung und Nutzung inklusive. Trotzdem wird im Moment vor allem den batteriebetriebenen Autos die Mammutsaufgabe zugeschrieben, das Klima zu retten. Die Brennstoffzelle benötigt weniger wertvolle Rohstoffe. Den Wasserstoff für diese Technologie zu produzieren, braucht allerdings sehr viel mehr Strom, als eine Batterie direkt zu laden, sagt das Öko-Institut. Außerdem steht die Infrastruktur nicht bereit, ein klassisches Henne-Ei-Problem. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme zeigt aber, bei großen Reichweiten schlägt die Brennstoffzelle das batteriebetriebene E-Auto in Sachen Treibhausgase. Größere Mengen könnten Wasserstoff in Zukunft wirtschaftlicher machen. Außerdem bietet er ein großes Potenzial als Speicher für überschüssigen Strom. Ein wichtiger Faktor für eine gelingende Energiewende. Hamburg will eine Wasserstoffelektrolyse bauen, welche mit einer geplanten Leistung von 100 Megawatt die bislang größte der Welt werden könnte. Der Wasserstoff kann mit Windenergie offshore oder an Land erzeugt werden. Dann kann er unmittelbar Verwendung finden, zum Beispiel als Treibstoff für große Lastfahrzeuge oder als Stromspeicher dienen. Die Akkus für batteriebetriebene E-Autos benötigen große Mengen an Rohstoffen. 2015 machten wiederaufladbare Batterien für elektronische Geräte wie Laptops und Smartphones 37% der Verwendung von Lithium aus. Darauf folgt der Bereich der E-Mobilität. Dennoch sind es der Deutschen Rohstoffagentur zufolge vor allem die Energiespeicher für Energiewende und Elektromobilität, die die Prognose für den Lithiumbedarf in den nächsten Jahrzehnten exorbitant in die Höhe treiben. Mit fatalen Folgen für die Umwelt. Chile ist eines der wichtigsten Lithiumabbauländer der Welt. Im Lithiumdreieck zwischen Chile, Argentinien und Bolivien befindet sich die Atacama-Wüste. Die drei Salzseen der Wüste bilden ein gigantisches Lithiumreservoir. Um das Alkalimetall zu gewinnen, wird das Wasser in künstlich angelegten Becken gezielt verdunstet. Dadurch erreicht man die nötige Konzentration an Lithium, um Lithiumcarbonat zur Weiterverarbeitung zu erzeugen. Dieses Verfahren führt zum Absenken des Grundwasserspiegels in einem ohnehin extrem trockenen Gebiet. Die zum großen Teil indigene ansässige Bevölkerung leidet unter Wassermangel, Weideland geht verloren. Das Helmholtz-Institut in Ulm erforscht neuartige Batterietypen. Die Einrichtung wurde vom Karlsruher Institut für Technologie in Kooperation mit der Uni Ulm gegründet und bindet auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung mit ein. Das internationale Team aus rund 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern arbeitet an der Weiterentwicklung von zukunftsfähigen Energiespeichern für den stationären und mobilen Einsatz. Das Ziel ist, mit weniger teuren und seltenen Rohstoffen auszukommen und die Reichweite von batteriebetriebenen Autos zu verbessern.
Es gibt verschiedene Metallionen. Neben Lithium gibt es Natrium, Zink, Magnesium. Und mit denen versucht man dann Metalle zu bauen. Auf der negativen Elektrodenseite, auf der positiven Elektrodenseite gibt es auch verschiedene Konzepte. Man kann für all diese Ionen auch Interkalationselektroden bauen. Es gibt die Schwefelkathoden und die Luftkathoden.
Birger Horstmann leitet am Helmholtz-Institut für das DLR die Forschungsgruppe Theorie elektrochemischer Systeme. Zwar wird nicht zuletzt wegen heiklen Rohstoffen an alternativen Batterien geforscht, ihre Gewinnung hält Horstmann dennoch für kein fundamentales Problem.
Aber man muss sich überlegen, wie umweltschädigend es ist, wenn man auf Lithium-Ionen-Batterien verzichtet und weitermacht wie bisher. Da glaube ich, dass das auf globaler Skala viel umweltschädlicher ist.
Wer glaubt, dass sich die Klimadebatte in den Autokäufen widerspiegeln könnte, irrt. Im ersten Halbjahr 2019 waren knapp 30% der Neuzulassungen SUVs. Der Export boomt ebenfalls.
Stimmt, dass statt ein SUV mit einer Batterie auszustatten, es wahrscheinlich für die Umwelt günstiger ist, wenn man sich statt des SUVs ein Polo kauft.
Kleinere E-Autos sind aber durchaus eine sinnvolle ökologische Alternative, so der Wissenschaftler. Die Forscherinnen und Forscher arbeiten auch an Alternativen, um Kobalt zu vermeiden.
Man versucht auch innerhalb der Lithium-Ionen-Batterien zu Elektroden mit weniger Kobalt zu kommen. Aber wenn man gleich einen neuen Batterietyp hat, dann kommt man vielleicht noch einfacher und ganz ohne Kobalt aus.
Für einen ökologischeren Lebenszyklus spielen auch bei Batterien Recycling und Reuse eine große Rolle. Deswegen werden sie in Forschung und Entwicklung von Anfang an mitgedacht.
Batterien, die in den Autos nicht mehr eingesetzt werden, die werden dort normalerweise entnommen, wenn sie nur noch 80% ihrer Kapazität haben. Dann kann man sagen, also wenn sie nur noch 80% der Reichweite schaffen, dann kann man sie aber noch für stationäre Energiespeicherung einsetzen, um das Netz zum Beispiel zu stabilisieren, was auch eine Aufgabe ist, die immer wichtiger wird, wenn man schwankende Energiequellen hat, wie Solarenergie oder Windenergie.
Bis der Motor eines E-Autos von einer Zinkluft- oder einer Magnesium-Schwefelbatterie betrieben wird, wird es noch einige Jahre dauern. Denn dafür sollte sie erst anderweitig erprobt worden sein.
Wenn es eine neue Batterie gibt, die Vorteile hat, wird die vielleicht zunächst im stationären Bereich, zum Beispiel in Haushalten, eingesetzt, um Solarenergie zwischenzuspeichern. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das mit Zinkluftbatterien in 5 Jahren vielleicht schon passieren könnte.
Ob analog oder digital, es stellt sich die Frage, was einzelne Personen bewirken können.
Das ist so ein Ping-Pong zwischen politischer Reglementierung und dem Verhalten der Konsumenten.
Konsumentscheidungen spielen im Digitalen eine genauso große Rolle wie in allen anderen Bereichen, sagt Lange.
Wenn weniger Leute Google nutzen und stattdessen Startpage oder Ecosia, oder wenn die Leute nicht so viel Videos gucken oder mal die Auflösung runterschrauben, weil das einfach extrem viel Strom zieht, dann hat das durchaus eine Auswirkung.
Aufgeklärte Konsumentinnen und Konsumenten erleichtern politische Maßnahmen.
Es wird viel leichter dann für Parteien, das anzufangen zu fordern, wenn es schon in der Bevölkerung stattfindet. Und genauso ist es leichter zu sagen, wir müssen irgendwie Facebook reglementieren, weil da sind jetzt 10% der Nutzer ausgestiegen, weil sie den Datenschutz oder den Nicht-Datenschutz da so beschissen finden.
Digitale Technologien können unser Leben bequemer machen und den Umstieg auf einen umweltverträglicheren Konsum erleichtern. In der Energie- und der Mobilitätswende kann sie eine große Hilfe sein. Um die Digitalisierung aber so zu gestalten, dass sie Mensch und Umwelt dient, statt die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen zu beschleunigen, braucht es eine breit geführte Debatte über Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
Selbstfahrende Autos, intelligente Stromnetze, grüne Handys. Ob die Digitalisierung den Klimawandel beschleunigt oder verzögert, hängt von vielen Faktoren ab. Eins steht fest: Teilen ist das neue Haben. Und wer wirklich etwas Eigenes braucht, sollte sich bei der nächsten Anschaffung genau überlegen, welche Geräte brauche ich wirklich? Das war das Feature von Felicitas Mackert. Wie grün sind Nullen und Einsen eigentlich? Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Es sprachen Felicitas Mackert, Viviane Strittmatter und Gerd Hacke. Technik Fabian Schaller und Klaus Klein. Eine Produktion des Instituts für Medienwissenschaft und des Zentrums für Medienkompetenz der Uni Tübingen 2019.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Call by name.
Mit Kitty, Daisy and Louis und Messing with My Life geht der Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa für heute zu Ende. Alle unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Schaut auch mal auf unserer Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de. Am Mikrofon war Ulrich Hägele. Macht's gut und bis bald.